Wie es schon zur Gewohnheit ist und wie ihr heute auch gehört habt, schon von Tini und von anderen, es geht heute um die Jahreslosung. Es ist fast wahrscheinlich schon zur Gewohnheit geworden, dass ich jedes Jahr am ersten Sonntag dieses Jahres hier stehe und euch versucht, die Jahreslosung einmal nahe zu bringen. Aus Genesis, Kapitel 16, Vers 13, Tini. Und da steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Aussage aus einem Gebet von Hagar, einer Magd von Abraham und Sarah, einer ägyptischen Sklavin, die von Gott gebraucht wurde. Einmal kurz zu der Geschichte, wie es dazu kam, was Sarah hier veranstaltet. Weil sie in ihrem Denken und in ihrer Fantasie und vielleicht auch in ihrer Langeweile, weil sie viele Sklavinnen hatte und wahrscheinlich selber nicht Hand anlegen musste, hatte sie viel Zeit zum Nachdenken. Und hat sie sich so gedacht, weißt du, das wird mit Gott nichts. Dem werde ich mal helfen. Dem muss mal unter Arme gegriffen werden. Beschließt sie in ihren Männern, ihre Sklaven zu nehmen und sie dem Abraham zu bringen, ihrem Mann. Das war damals so Mode, dass er dann ein Kind mit ihr bekommt, was ihren Fortbestand dann sichern würde. Mit diesem Plan hegte diese Situation aus und aus dieser Situation, was dann aber geschah, als Hagar wirklich schwanger wurde und als diese Umstände wirklich eintraten, war Sarah nicht vorbereitet und hatte es einfach nicht einkalkuliert, was dieser Zustand in diesem Haushalt mit ihr machen würden. Ihr überkam Neid, Eifersucht und Missgunst. Und anstelle, weil sie hat es veranstaltet, sie hat es auskalkuliert, sie hat es angeordnet, sie hat es sich ausgesucht. Anstatt Verantwortung zu übernehmen und weise jetzt den Weg zu gehen, den sie gewählt hatte, katapultiert sie sich in die Opferrolle und bemitleidet sich und beschuldigt alle rundum und läuft damit zu Abraham. Mit der Aussage, Abraham war ja ein richtiger Mann, wie wir ihn heute noch genauso finden. Er ließ alles über sich ergehen, er ließ alles mit sich machen, er hat es genossen wahrscheinlich. Aber jetzt ging er seinen Aufmerksamkeit nach, klappte seine Ohren zu und dachte sich so, jetzt soll sie sich wissen. Aber Sarah ging ihm so lange auf dem Keks, bis er irgendwann reagieren musste. Und dann sagt er, ja, mach, was du willst, das ist ja deine Sklaven. Du kannst tun, was du willst. Und Sarah, so überfordert, wie sie war mit diesen Umständen, versuchte nichts anderes, als einen Zickenkrieg anzuzetteln mit Hagar. Und so hat sie versucht zuzusetzen. Hagar ließ es mit sich nicht gefallen, war jetzt ganz stolz und ist ausgekniffen, einfach abgehauen. Abgehauen, geradeaus weg. Wohin? In die Wüste. Es gab nichts anderes rundum. Und so lief sie jetzt geradeaus, bis sie irgendwann an einer Oase landete. Und ich lese uns diese Geschichte einmal vor. Jetzt verstehen wir wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn ich diese Geschichte jetzt uns vorlese. Aus Genesis Kapitel 16, also 1. Mose Kapitel 16, den ganzen Kapitel. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd. Ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. So nahm Sarais, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie den Abraham, ihren Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre in Kanaan schon gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herren gering. Da sagte Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, sei auf dir. Ich habe dir meine Magd in die Arme gegeben, nun aber, da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich in ihren Augen gering geachtet. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir, sagte zu Abraham. Abraham sagte zu Sarai, sieh, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie es dir gefällt. Weil Sarai sie demütigen wollte, floh diese von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle vom Weg nach Schur, und sagte zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sagte, vor meiner Herrin Sarai fliehe ich. Und der Engel des Herrn sagte zu ihr, kehre wieder um und geh zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sagte zu ihr, ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie vor Menge nicht gezählt werden können. Weiter sagte der Engel zum Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und er wird angesichts aller seine Brüder wohnen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier dem nachgesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebens, der mich sieht. Er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham nannte seinen Sohn, den Hagar ihn gebar, Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Abrahams geliebte Frau, wie ich schon gesagt habe, bekam kein Kind. Obwohl doch in ihrem Sohn alles abhing von ihrem Sohn. Nicht nur ihre Nachkommen, sondern auch diese große Verheißung, die Gott ihnen gemacht hatte, die hing ja von diesem Sohn ab. Sarahs Magd, Hagar, eine Sklavin aus Ägypten hingegen, wurde von Sarah an Abraham vorgeschlagen, die das Nachwuchsproblem jetzt mal lösen sollte. In ihr schien sich nun die Verheißung der Nachkommenschaft irgendwie zu erfüllen. Doch in dem Hochmut des Gesegneten, was sich bis heute nicht geändert hat und was heute auch unsere Gesellschaft genauso reitet wie damals vor 1000 Jahren zurück, wenn wir gesegnet sind, in unserem Leben, welcher Natur es auch sei, ob finanziell, ob wir uns Wissen aneignen konnten, ob wir wirklich was hervorgebracht haben, so optisch gesehen, ob wir es glauben, dass es ein Segen ist, ob wir das abstreiten, ob es ein Segen ist, ändert an der Situation nichts. Es ist bis heute dasselbe Problem, dass Leute, wenn sie gesegnet werden, so leicht vergessen und so schnell oft vergessen, wie es wirklich im Leben ist und worum es eigentlich wirklich geht. Und genauso war es im Leben mit Hagar. Erst kam der Stolz und dann kam der Hochmut und dann kam die Haltung und dann kam die Art des Lebens. Wir wissen nicht, aus dem Text kann man nicht ganz genau herausfinden, was oder wie Hagar auf ihre Herren irgendwie sie schikanierte oder auf sie einging oder was sie machte. Es kann sein, dass es nur mit Blicke waren. Es kann sein, dass es nur mit ihrer Lebenshaltung war, dass sie mit einmal dick, überbrüstig über dem Hof ging, als ob ihr die Welt gehörte jetzt mit einmal. Man weiß es nicht, was sie gemacht hat. Aber immerhin, diese Herren, Sarah, war angekratzt. Ohne Gefühl dafür ging Hagar mit ihr um, ohne ein Gefühl dafür, wie es Sarah eigentlich geht, wie sie eigentlich fühlt, Sie war die Ungesegnete. Sie war die, die zurücktreten musste. Sie war die, die aushalten sollte. Und Hagar hatte dafür keinen Blick. Sie stichelte und demütigte ihr Herrn. Sarah aber wusste nichts Besseres zu tun, als einen Zickenkrieg anzuzetteln. Sie will es ihrer Magd einfach nur heimzahlen. Die Situation eskaliert. Hagar flieht aus dem gemeinsamen Haushalt. Und so ist sie nun auf der Flucht. Sie läuft durch die Wüste, allein in die Einöde und gelangt schließlich in eine Oase. In eine Oase mit einem Brunnen. Als Flüchtling erfährt sie hier die Wohltat des frischen Wassers. Vielleicht auch einen Schattenbaum, wo sie sich runtersetzen kann, wo sie endlich mal zur Ruhe kommen kann. Und dann mit einmal erscheint da ein Bote Gottes. Sie wird gesehen. Sie wird nicht nur gesehen, dieser Bote Gottes, dieser Engel, der spricht sie an. Ja, Gott wendet sich in einem Engel an Hagar, an dieser einfachen Magd, ganz persönlich. Er geht nicht zu Abraham und Sarah und versucht, das irgendwie in Ordnung zu biegen. Nein, Gott geht direkt zu dieser armen Sklavin. Und mit dieser Aktion, die Hagar gleich erkennt, schenkt Gott Hagar so viel Selbstbewusstsein und so viel Kraft, weiterzumachen und diesen neuen Weg einzuschlagen, den der Engel ihr vorschlägt. Ja, wir wissen es ja aus der Geschichte, Engel haben es eigentlich drauf mit dem Mut machen, mit dem Zuspruch geben, mit dem Freude bereiten. Kein Wunder, wenn wir daran denken, an viele Flüchtlinge, die in den letzten 7 Jahren oder was hier in Deutschland reingekommen sind und die dann so auf liebe Leute treffen, die oft dann denken, die sind ja wie Engel zu uns. Ich frage mich heute und euch auch, wenn wir dann dem vorigen Jahr zurückdenken, wenn ihr in euer Leben hineinschaut und zurückdenkt, habt ihr Erfahrungen gemacht? Habt ihr Erfahrungen gemacht, dass es bei euch im Leben auch immer wieder mal diese Situation gab? Ja, das war ja wie ein Engel Gottes zu mir. Wisst ihr, ich habe vorvoriges Jahr, meine Firma umgestellt von Handelsvertreter auf Hausmeisterservice. Es war sehr schwer. Ich habe viel geweint. Ich habe gegribbelt und gesucht und versucht, irgendwie den Weg zu finden. Und ich habe immer wieder Menschen in meinem Leben treffen dürfen und für Menschen arbeiten dürfen und mit Menschen reden dürfen, die wie Engel waren für mich. Es war herrlich. Ich weiß, viele von euch, die werden sagen, du hast doch Theologie studiert, du weißt doch, dass die Bibel, du weißt doch, dass Psalm 23 in der Bibel ist und sagt, du musst darauf vertrauen, ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln und weiß ich was. Ja, sicher weiß ich es. Aber wenn wir in dieser Situation sind, wenn wir so beschäftigt mit uns selber sind, wie das letzte Lied, was wir da gehabt haben, gesungen haben, wenn wir oft mit uns selber so vertieft sind, dann braucht Gott oft Engel, die uns von uns selber einmal ablenken und uns zurückholen und uns irgendwie, genauso wie es Hagar ging, uns wieder neuen Mut, neues Selbstvertrauen schenken, uns irgendwie auf die Beine helfen. Und das durfte ich erfahren. Wie aber endete Hagar ihre Geschichte in der Wüste? Zunächst mit der frohmachenden Botschaft, wie wir jetzt gehört haben, von einem Engel. Der Engel sagte zu ihr, du wirst einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Ismael heißen. Gott hat dich gehört, heißt das. Und er wird Nachkommen dir schenken. Er wird dir viel nachkommen. Hagar war wieder stolz. Hagar konnte wieder mutig sein. Hagar konnte wieder zu Kraft kommen. Und Hagar konnte umdrehen und konnte zurückgehen zu Sarah und konnte ihr Leben leben. Weil Gott persönlich gekommen war. Weil Gott sie gesehen hatte. Weil Gott sie angesprochen hatte. Weil Gott bei ihr war. Selbst der Koran beruft sich auf diese Verheißung. Und dieser Ismael geht im Koran, das Volk der Beduinen wird zurückgesagt, die sind die Nachkommen von Ismael. Selbst die andere Religion hat dieselbe Werten und die führen alles zurück. Wir haben mit der Geschichte von Abraham und Sarah und Hagar und Ismael haben wir also eine gemeinsame Wurzel zwischen Juden, zwischen Christen und zwischen Moslems. Weil auch die Moslems berufen sich auf Abraham und Ismael. Aber auf diese Geschichte und auf denselben Vers. Schon der Ursprung dieser Völker und dieser Religion stehen irgendwie in Rivalität, irgendwie im Gegeneinander. Aber zugleich, wenn wir zum Beispiel ein bisschen weiterlesen in unserer Bibel hier in Kapitel 25, dann heißt es, dass Isaak, der Sohn von Sarah und Abraham, und mit Hagars Sohn, den Ismael, gemeinsam ihren Vater begruben oder beerdigten, als er gestorben war. Die beiden Brüder in Eintracht, in Frieden, haben ihren Vater beerdigt. Ein indirektes Zeugnis oder eine Botschaft, dass auch Frieden herrschen kann zwischen Israeliten und Ismaeliten. Was heißt das konkret? Von Gott gesehen werden. Noch einmal, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist keine allgemeine Wahrheit, das bekennt Hagar. Hagar, die kaputt war, Hagar, die durch die Wüste wanderte, Hagar, die am Ende war, die einfach nur weg wollte, das ist etwas ganz anderes als das, was wir, oder was früher vielleicht so da war, wo man an Gott glaubte und Gott noch ein Spiel in die Gesellschaft, einen Raum gab, wo man dann sagte zu den Kindern, Gott sieht das, was du machst. Also so eine Drohung. Ja, Gott sieht alles, aber er ist eben kein Schnüffler. Er ist kein Geheimdienstagent. Er ist keiner, der so in der Ecke vielleicht sitzt, auf seinem Thron und eine Schüssel mit Erbsen hat und guckt, was machen sie dann? Und dann immer die Erbsen zählt und dann eine da, in die Schublade, eine in die Schublade, eine in die Schublade. Und ganz genau weiß, die und die und die Sünden habt ihr gemacht. Gott ist kein moralisch gerittener Erbsenzähler, können wir heute mal sagen. Wo es um Moral und um Anstand geht. Nein, er ist ein Gott, der uns liebt. Der es Weihnachten werden ließ. Wir haben gefeiert. Und er hörte da nicht auf bei Weihnachten, wir wissen es alle. Er hat gelehrt, er hat gepredigt. Jesus Christus ist da gewesen und er hat gepredigt und ist am Kreuz für uns gestorben. Und er durfte auferstanden und wir dürfen heute wissen, dass alles anders ist. Sein Sehen und sein Wissen stehen. Es ist einfach da. Das können wir nicht ablegen. Das können wir uns auch nicht wegdenken. Gott ist einfach omnipotent. Hagar versucht es uns auch zu übermitteln. Gottes Sehen oder von Gott gesehen werden kommt aus den Augen voller Liebe, aus den Augen des Erbarmens. Auch Gabriela Mistral, eine chilenische Schriftstellerin, hat viele Gedichte geschrieben. Und ein Gedicht, das heißt Scham. Und in diesem Gedicht versucht sie irgendwie ein Liebesverhältnis darzustellen. Und das, sie sagt es so: Wenn du mich anblickst, dann werde ich schön. Dann fährt sie fort, dass sie sich ohne diesen Blick des ihres Geliebten einfach nur arm und bloß und verlassen fühlt. Und sie bittet zuletzt darum: Senk lange deinen Blick auf mich, umhüll mich zärtlich mit deinen Worten. Genau das ist es, was Hagar erfahren hat. Genau das. Nicht die Augen Abrahams, ihres Verliebten, nein. Es sind die großartigen, diese wunderwirkenden, fürsorglichen, himmlischen Augen Gottes, die sich in ihrem Elend zu ihr wenden und sie anschauen. Und diese Würdigung hat einen konkreten, sehr weltlichen Zusatz. Gott schickt, hat sie bis an diesen Brunnen gebracht. Sie kann sich körperlich wieder stärken. Und sie fühlt sich emotional und geistlich wieder voller Kraft. Es ist ein Brunnen, wo sie ausruhen kann. Ein Brunnen, der dann sogar den Namen trägt, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Wenn das Wunderwirkende und das wundervolle Wort aus dem Mund eines Engels und die lebensfreundliche Umwelt in der Wüste es dazu beitragen kann, dass Hagar wieder zu neuer Kraft kommt und ihr Leben wieder neu gestalten kann, dann kommt es zu dieser großen Aussage von Hagar: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wissen eigentlich alle, dass das Leben oft aber uns auch diese Momente uns ganz verweigert. Dass wir dieses niemals dann erleben dürfen. Wenn Gott auch zu uns spricht, trotzdem geht es uns miserabel. Trotzdem ist kein Geld in der Tasche. Trotzdem wissen wir nicht, wie wir das machen sollen. Trotzdem müssen wir das Geld von diesem Konto auf dem Konto hin und her schieben und versuchen, irgendwie entlang zu kommen. Wir haben keinen Ausweg. Aber dann dürfen wir auf diese Geschichte aufbauen. Dann dürfen wir auf solche Begebenheiten aufbauen. Dann dürfen wir wissen, diese arme Magd in der Wüste, die wurde von Gott gesehen. Wer bin ich, dass Gott mich nicht sehen wird? Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht, bleibt und begleitet uns in diesem ganzen Jahr. Und heute wünsche ich uns als Gemeinde und jedem Einzelnen von euch, dass wir uns in die Reihe stellen und dass wir bereit sind, wenn Gott uns gebrauchen möchte, ein Engel zu sein. Und dass wir darauf zurückkommen und dass wir uns davon führen lassen und dass wir uns davon anstecken lassen. Und dass wir dann zu dieser Überzeugung kommen und dieses Jahr wirklich mit voller Mut und voller Freude und Begeisterung beginnen dürfen und sagen dürfen und wissen dürfen und damit rechnen dürfen: Du bist ein Gott, der mich sieht.